Ja, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Steffen Bilger. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir sprechen können. Ich bin seit 10 Jahren im Bundestag für den Wahlkreis Ludwigsburg, habe davor als Rechtsanwalt beim Energiedienstleistungsunternehmen gearbeitet, bin relativ jung in den Bundestag gekommen, damals mit 30 Jahren und war die ganze Zeit im Verkehrsausschuss, bis ich jetzt in dieser Legislatur dann zum parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur berufen wurde. Habe da auch noch die Aufgabe des Koordinators der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik. Und die Zeit davor im Verkehrsausschuss haben mich vor allem immer die Zukunftsthemen beschäftigt. Also ich war von Anfang an beispielsweise zuständig für unsere Fraktion, für die Elektromobilität, die anderen alternativen Antriebe. Ja, und freue mich, dass ich das jetzt alles auch im Ministerium einbringen kann.
Ja, das ist ja jetzt, dann sind Sie jetzt schon 10 Jahre in der Zukunftsmobilität unterwegs. Gut und gerne.
Ja, und wenn ich so zurückdenke an die Anfangszeiten, als ich in den Bundestag gekommen bin und dann die Frage war, wer macht im Ausschuss welches Thema, da gab es ganz neue Themen zu vergeben, zum Beispiel nämlich die Elektromobilität, und irgendwie hat sich keiner so richtig dafür interessiert, von denen, die schon länger dabei waren, und da habe ich da gleich zugegriffen und ich habe es auch nicht bereut, weil es ja mittlerweile eines der ganz entscheidenden Themen ist, wenn es um Mobilität geht. Und ein paar Jahre später war es dann beim autonomen Fahren auch so. Da wurde dann auch erstmals die Zuständigkeit vergeben innerhalb der Fraktion, wo ich mich dann auch gleich gemeldet habe und auch mich um dieses Thema kümmern durfte. Und das sind ja eigentlich wirklich die zwei ganz wesentlichen Zukunftsthemen. Alternative Antriebe und Digitalisierung, autonomes Fahren, alles, was damit zusammenhängt, das sind ja so die spannenden Themen der Mobilität.
Ja, ich bin auch schon seit 2009 dabei, aber die Frage stellt sich ja jetzt, wir sind eine große Automobilnation, beim Elektroauto hängt viel davon ab, ob wir es schaffen, den Sprung in die Zukunft zu erreichen. Aber wie sieht es mit der Logistik aus? Wie werden die beiden Themen Elektromobilität und autonomes Fahren die Logistik verändern? Wir sind ja auch
in der Logistik wird gewaltige Veränderungen geben. Und ich will auch immer werben für die Logistik, weil viele in Deutschland unterschätzen, was da alles dahinter steckt. Also die Weltbank hat zum 3. Mal nacheinander ermittelt, dass Deutschland Logistik-Weltmeister ist. Also wir haben da wirklich viel zu bieten mit den vielen guten Unternehmen, die es gibt, kleinere, mittelständische, größere, und aber auch vielen guten Ideen, die an Hochschulen entwickelt werden. Also da können wir wirklich auch stolz sein auf das, was wir erreicht haben. Aber jetzt gibt es natürlich diese gravierenden Veränderungen, und das wird sich sehr stark bemerkbar machen bei den Antrieben, allein durch die Punkte, die im Klimapaket beschlossen wurden. Also beispielsweise hat man da festgehalten, dass 2030 ein Drittel der Lkw-Fahrleistung bereits mit alternativen Antrieben, also insbesondere Wasserstoff oder auch Elektromobilität, erfolgen soll. Ja, und die Digitalisierung macht sich da auch schon sehr stark bemerkbar. Viele Firmen wenden solche Lösungen auch schon an, indem sie beispielsweise versuchen, wie autonomes Fahren eingesetzt werden kann in den Logistikketten, oder aber auch viele andere Beispiele, wo einfach die Digitalisierung hilft, effizienter die ganzen Logistikabläufe zu machen. Also vieles passiert schon, aber es wird noch eine ganz gravierende Veränderung in der Zukunft geben, wo dann einfach auch kein Unternehmen davor Halt machen kann. Deswegen werbe ich auch immer dafür, dass die Logistikunternehmen offen sind für diese ganzen Zukunftsthemen, die so oder so auf sie zukommen werden.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Es ist auch bei mir hier so ein bisschen ein Randthema. Aber klar, wir sind großes Transitland in Europa, und der Onlinehandel schlägt auch immer noch zu. Logistik beginnt an starke Bedeutung. Wir gucken immer nur auf den Personen-Pkw, weil wir ihn ja auch täglich nutzen. Aber wie sieht's denn aus? Welche Vorstellungen haben Sie so als Politiker? Wird sich alles in Logistikfahrzeugen vom Lieferfahrrad bis zum Lkw mit einem batterieelektrischen Antrieb ausstatten lassen? Und wenn ja, wie lange wird das dauern?
Also, Sie haben jetzt zwei wichtige Punkte angesprochen. Nämlich zum einen, wir reden immer nur über das Auto. Das ist wirklich ein Problem. Weil, wenn man über Klimaschutz redet, dann haben wir ein Riesenpotenzial bei den Lkw. Fast alle Lkw in Deutschland sind bisher mit Diesel unterwegs. Ganz wenige mit alternativen Antrieben. Und ja, das zweite wichtige Thema, das Sie angesprochen haben, ist Europa. Weil wir immer nur in den deutschen Grenzen diskutieren. Also viel zu oft in den deutschen Grenzen diskutieren. Also wenn es um Logistik geht, dann wissen wir einfach, dass 40% der Lkw auf unseren Straßen ausländisch stabil sind, und zwar mit steigender Tendenz. Also man darf da auch nicht in den nationalen Grenzen denken, deswegen ist ganz wichtig, dass die Europäische Union sich um diese Themen kümmert, tut sie auch, aber wir müssen natürlich auch einen Blick haben, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen einen Wasserstofftankstellen, Infrastruktur für Lkw aufbauen in Deutschland, dann muss das auch weitergehen in anderen Ländern. Österreich zum Beispiel kümmert sich jetzt auch massiv um das Thema Wasserstoff, weil ja viele Lkw einfach europaweit unterwegs sind. Also ich glaube, in der Innenstadtlogistik werden wir ganz viel Batterie, elektrische Mobilität sehen im Logistikbereich. Wir gehen ja von einem massiven Wachstum auch bei den ganzen Paketzustellern beispielsweise aus, und das ist einfach klar auch für die ganzen Städte, die unter Verkehr leiden, dass man da andere Lösungen braucht. Also da sehe ich ganz klar den Trend Batterie. Wenn es dann um weitere Strecken geht, gehe ich davon aus, dass Wasserstoff sich mehr und mehr durchsetzen wird. Wir haben ja auch ein paar Modellprojekte mit Oberleitung für Lkw. Ich finde es mal grundsätzlich richtig, das alles auszuprobieren, zu unterstützen, weil Technologieoffenheit für uns sehr wichtig ist. Ob das allerdings sich dann weitergehend durchsetzt, habe ich schon so ein bisschen meine Zweifel. Wir wollen es jetzt mal für Pendler, klassische Pendlerverkehre, noch mehr forcieren. Aber ansonsten sehe ich in der Langstreckenmobilität, in der Logistik mit Lkw dann schon vor allem das Thema Wasserstoff.
Ja,
aber andere Veränderungen.
Das sind ja noch,
macht alles nicht halt nur auf der Straße, sondern man muss dann auch an die Luft denken. Da wird es sicher auch ein paar spannende Entwicklungen geben, wie Drohnen. Oder wir haben ein Innovationsprogramm Logistik 2030 aufgelegt. Da haben wir zum Beispiel auch aufgenommen, dass es ja gute Konzeptideen gibt, wie man Güter auch über Tunnelsysteme zustellen kann. Also da wird man sicher noch viele spannende Entwicklungen erleben in der Logistik.
Aber da möchte ich jetzt nochmal meine Hörer abholen. Wir reden bei Wasserstoff immer ein bisschen bei den LKW, über LKWs. Das tun wir im Regelfall, weil momentan Stand 2019 das Verhältnis von Batteriegröße zum Ladevolumen bei großen LKWs, sagen wir 40 klassischen 40 Tonner, zu schlecht wäre. Deswegen kommt da das Thema Wasserstoff nochmal ein bisschen aus. Der Bund betreibt jetzt einen Ausbau von Wasserstofftankstellen, aber vornehmlich an den großen Transitstrecken. Also eben die Idee, mit dem LKW von Danzig nach Malaga zu fahren und eben immer an den Autobahnen zu tanken. Das ist jetzt der inhaltliche Punkt. Wo ist da jetzt aber die Verknüpfung auf der europäischen Ebene? Weil wenn wir über diese großen Transitverkehre reden, spielt da einerseits die Rolle eben Europa und eine andere. Das ist ja auch eine Konkurrenz zur Bahn. Also wir wollten ja eigentlich immer den Schwerlastverkehr auf die Bahn bekommen.
Ja, das ist schon ein ganz wichtiges Ziel jetzt auch aus dem Klimapaket. Also viele Leute in Veranstaltungen sind immer ganz enttäuscht, wenn man davon redet, dass wir 25% Güteranteile auf der Schiene erreichen wollen. Die sich ein bisschen mehr damit auskennen, wissen, das ist schon sehr ambitioniert, weil wir heute bei 18 sind. Also da müssen wir schon sehr viel dafür tun. Deswegen auch unser Ansatz schon aus dem Koalitionsvertrag, also nicht erst aus dem Klimapaket, dass wir die Lkw-Maut deutlich verteuert haben und gleichzeitig die Trassenpreise auf der Schiene halbiert haben. Auch das macht sich schon bemerkbar, weil halt vieles einfach sich da am Preis orientiert. Das muss auch und ist es auch ein Ziel für Europa sein, mehr Güterverkehr auf die Schiene und auf die Wasserstraße zu verlagern. Und so wie ich Ursula von der Leyen verstanden habe oder auch das Treffen der letzten das letzte Treffen der Verkehrsminister auf europäischer Ebene, gibt es da auch eine klare Einigkeit auf der europäischen Ebene, dass man die Schienenstrecken weiter ausbauen möchte. Da haben wir in Deutschland auch noch unsere Aufgaben, die wir aber uns ja auch jetzt rangemacht haben und wo wir jetzt auch deutlich vorankommen. Ja, und dann wird es aber immer noch so bleiben, dass viel Verkehr auf der Straße fließen wird, insbesondere dann, wenn es um kürzere Strecken geht. Aber ich sehe schon auch Potenziale, dass man Verkehr, der bisher über viele hundert Kilometer durch Europa oder noch mehr als viele hundert Kilometer durch Europa abgewickelt wird, auch auf die Schiene kriegen. Das ist dann vor allem eine Preisfrage und eine Frage der Geschwindigkeit. Geschwindigkeit kommen wir voran, wenn wir die Schienenstrecken ausbauen. Dazu soll beispielsweise auch unser Planungsbeschleunigungsgesetz nochmal dienen, dass wir schneller vorankommen mit dem Ausbau der Schiene. Ja, und beim Preis, da geht es dann eben um Themen wie die Lkw-Maut insbesondere, wo wir im Klimapaket verabredet haben, dass wir auf eine CO2-Maut umstellen wollen, sobald die EU das ermöglicht hat. Da laufen aber auch die Vorarbeiten dafür, dass der CO2-Ausstoß das dann das Entscheidende ist, und das wird dann auch den alternativen Antrieben nochmal helfen. Aber ich glaube, in Zukunft wird es dann sicher nicht nicht so sein, dass so wie jetzt Wasserstoff oder elektrisch betriebene Lkw von der Maut befreit sind. Das soll jetzt die alternativen Antriebe ja anreizen, soll Unterstützung bieten für die Anfangsfrage, aber es wird sicher nicht so sein, dass man da so einen Preisvorteil der Straße weiterhin sehr lange gewähren wird.
Und wie ist jetzt im Prinzip die Strategie des Bundes verknüpft mit europäischen, in Europa? Also wir haben jetzt wirklich vom Bund stärkere Bemühungen, Wasserstoff auf den großen Transitstrecken zu fördern, aber das funktioniert ja nur im europäischen Kontext. Also ziehen die anderen Europäer mit in einem Versuch, eben LKWs mit Wasserstoff auszurüsten und eben dann auch entsprechend die Ladeinfrastruktur an den großen Transitstrecken wenigstens bereitzuhalten?
Also nach meinem Eindruck gibt es schon große Unterschiede, je nach Haushaltsumfang der einzelnen Mitgliedstaaten. Die Europäische Kommission hat vor einigen Monaten mal untersucht, wie der Stand der Infrastruktur für die alternativen Antriebe innerhalb der EU ist. Da haben wir ein ganz gutes Ergebnis bekommen, kritisch angemerkt, dass bei LNG-Gastankstellen wir noch besser sein könnten. Haben wir seitdem aber auch nochmal einen gewissen Aufbau hinbekommen, aber da war schon auch sehr deutlich, dass es einfach Mitgliedstaaten gibt, die da bisher noch nichts oder so gut wie gar nichts unternommen haben. Da können wir nur bedingt Einfluss drauf nehmen. Also wir sind natürlich im Austausch mit unseren Nachbarländern. Da ist es zum Beispiel schön, dass in Österreich genau die gleiche Debatte zum Wasserstoff läuft wie bei uns. Also da können wir sicher gemeinsam Pläne entwickeln. Oder wenn ich beispielsweise an die Niederlande denke, die auch schon sehr viel mit Ausbau von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität gemacht haben, da gibt es sicherlich auch viele gute Ansätze. Also das werden wir auf jeden Fall versuchen, auch im Rahmen unserer nationalen Wasserstoffstrategie, die im Dezember noch ins Kabinett gehen soll, dass wir dann auch Vereinbarungen mit unseren Nachbarländern treffen. Aber es bleibt auf jeden Fall eine wichtige Aufgabe der EU-Kommission, wo nachdem Ursula von der Leyen ihren Klimaschutz zu ihrem Kernthema erklärt hat, gehe ich davon aus, dass die neue EU-Kommission da auch viel unternehmen wird. Oder beispielsweise auch über ihre Institutionen wie die Europäische Investitionsbank Unterstützungsmöglichkeiten findet, dass wirklich europaweit beispielsweise eben ein Wasserstofftankstellennetz aufgebaut werden kann. Also wir werden alles tun, was wir machen können mit unseren Nachbarländern in Brüssel, auch im Hinblick auf unsere Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr nächsten Jahres, aber sehen schon auch, dass es natürlich vor allem Aufgabe der Europäischen Kommission sein wird.
Ja, dann würde ich gerne nochmal, wie müssen wir uns die Logistik in den Innenstädten vorstellen? Wird ja viel in den Medien beschrieben, ob das nun ein reales Problem ist, ist mal eine andere Frage, aber wir haben ja immer mehr Lieferantenverkehre in den Innenstädten. Ist auch nicht direkt die Aufgabe des Bundes, aber welche Pläne gibt es da eigentlich, um die Mobilität anders zu gestalten?
Ja, Sie sagen zu Recht, nicht unbedingt Aufgabe des Bundes, aber wir sehen schon, dass wir gefordert sind, wenn es um den rechtlichen Rahmen geht oder vielleicht auch ja, Modelle zu unterstützen, wo man gute Ideen entwickeln kann. Und da haben wir zum Beispiel auch Modellprojekte, wo gefördert wird, dass es zentrale Sammelstellen gibt für alle Paketzusteller und dann von dort aus die Pakete ausgeliefert werden, um zu vermeiden, dass so wie es jetzt eben ganz normal ist, an jedem Tag in bestimmten Straßen jeder Paketdienst einmal oder mehrfach vorbeifährt. Also das kann man sicher besser gestalten. Da habe ich auch einen Eindruck, dass das früher ein Thema war, dass die Paketdienstleister gar nicht hören wollten, weil mit einem Konkurrenten sich ein Fahrzeug zu teilen, ist ja an für sich jetzt schon mal eine ungewöhnliche Vorstellung für so ein Unternehmen. Aber die sehen eben auch, es gibt zum einen das Problem mit dem Verkehr in den Städten, die haben auch ein Problem, überhaupt noch Personal zu finden. Dann noch das Umweltthema dazu. Deswegen hat da aus meiner Sicht schon ein Umdenken stattgefunden. Also da können wir dann ganz konkret mit Förderung an konkreten Beispielen zeigen, wie man die Logistik in den Städten besser machen kann. Ja, und dann geht es auch um rechtliche Rahmenbedingungen. Zum Beispiel war das auch schon eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag, dass wir ermöglichen wollen, dass die Städte festlegen können, dass Lieferdienste oder auch Taxis nur bestimmte Antriebe einsetzen dürfen. Also dass zum Beispiel eine Stadt einfach erlässt, in unsere Stadt darf nur ein Lieferdienst einfahren, wenn er Elektromobilität einsetzt oder andere alternative Antriebe. Da sind wir dann als Bund gefordert, wenn es um den rechtlichen Rahmen geht.
Ja, Dann haben wir ja noch ein Thema irgendwo, das jetzt das ganze Feld, die ganzen Zukunftsmobilisten interessiert, autonomes Fahren. Glaube ich, auf diesem Fachlevel ist da vieles, vielen auch das bekannt drüber, aber vielen Fachleuten liegt es jetzt einfach irgendwie schon so ein bisschen vorm geistigen Auge fest. Die Logistikkette, also vielleicht mal ein praktisches Beispiel. Irgendwo ist eine Fabrik, die eine Waschmaschine zusammenbaut und die wird eben bestückt mit ein paar Bauteilen, die per LKW ankommen. Und wenn man da die menschlichen Fehler rausnehmen könnte, das heißt, automatisierte LKWs würden diese Teile zur Waschmaschinenfabrik bauen, würde man sehr viel sparen können. Solche Konzepte geistern ja im Feld herum. Was muss der Bund jetzt machen, um diese Möglichkeiten zu eröffnen?
Da gibt es wieder eigentlich die gleichen Ansatzpunkte, nämlich zum einen rechtlichen Rahmen schaffen,
ja,
und zum anderen fördern, da wo es jetzt noch um Entwicklungen geht, die wir in Deutschland sehen wollen. Weil auch da sind wir ja nicht allein auf der Welt, sondern in China, USA oder sonst wo arbeiten ja auch viele schlaue Menschen an der Entwicklung der Mobilität der Zukunft. Und wir sind ganz konkret jetzt dran, den nächsten Aufschlag zu machen für ein Gesetz zum autonomen Fahren. Wir haben ja aus meiner, unserer Sicht jetzt schon einen sehr guten rechtlichen Rahmen in Deutschland. Wir sagen auch selbst, wir haben den modernsten rechtlichen Rahmen geschaffen in der letzten Legislaturperiode, wo wir auch die schwierigen Themen behandelt haben, nämlich Haftungsfragen, Versicherungsfragen, ethische Fragen. Das alles stand bei uns auch im Fokus. Andere Länder haben sich eher nur auf die technischen Fragen fokussiert. Aber jetzt geht es natürlich darum, die Entwicklungen, die wir jetzt gesehen haben in den letzten 2-3 Jahren und die absehbar in den kommenden Jahren auf uns zukommen, dann auch rechtlich abzubilden, dass diese Möglichkeiten wirklich genutzt werden können auf unseren Straßen. Also da geht es dann viel einfach auch um Ausprobieren unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit. Und das andere sind dann Förderungen, wo wir jetzt schon als BMVI, aber auch andere Ministerien der Bundesregierung viele gute Projekte unterstützen können, wo solche Ideen entwickelt werden. Und zwar wirklich alles, was mit dem autonomen Fahren zusammenhängt. Also geht es genauso um Logistikanwendung, wie halt um klassische Entwicklung von Fahrzeugen, wo wir dann schon darauf setzen, dass in Zukunft die beste Technologie aus Deutschland kommt und in die ganze Welt exportiert werden kann.
Also wenn ich das nochmal ein bisschen in meinen Kosmos zurückziehe, wir haben jetzt zugelassen praktisch 3, die Stufe 3,5 wäre zulässig, oder 4 ganz ehrlich gesagt, und momentan gibt es noch keinen deutschen Hersteller, der das liefern kann. 2021 kann ich den Link fertig auch in die Shownotes packen, will BMW oder Audi oder beide, da bin ich nicht ganz sicher, solche Fahrzeuge auf den Markt bringen. Aber was Sie jetzt eben meinten, moderner, weiter fortgeschritten, ist, dass eigentlich mehr zugelassen ist, als von der Industrie schon angeboten wird. Der rechtliche Rahmen ist weiter als das, was die Industrie hat. So, aber stellt sich die Frage, aber bei den vielen kleinen Projekten, gibt es da schon so Tendenzen, die Sie sehen, oder ist das jetzt wirklich noch so ein wildes Innovieren? Und welche Ideen? Es muss ja schon irgendwo auf eine konkrete Nutzungsanwendung hinauslaufen.
Ja, also es stimmt sicherlich, dass vieles vielleicht doch länger dauert, als man es erwartet hat noch vor wenigen Jahren. Also wir haben bei der Gesetzesänderung, Straßenverkehrsgesetz, die da geändert wurde in der letzten Legislatur, einiges beschlossen, im Wissen, dass die Technologie erst noch entwickelt werden muss. Und da geht es, um ein einfaches Beispiel zu nennen, darum, dass wir erwarten als Gesetzgeber, dass autonom fahrende Fahrzeuge, Einsatzfahrzeuge, Polizei, Feuerwehr erkennen können. Und da braucht es noch einige Entwicklungen, wo man damals davon ausgegangen ist, dass es relativ zeitnah möglich sein müsste. Also praktisches Beispiel dafür, dass manches dann doch ein bisschen länger dauern kann. Andererseits gibt es auch andere Bereiche, wo man schon sehr schnelle Fortschritte sieht. Also wir sind schon noch in einem Stadium, wo einfach viel experimentiert werden muss, wo vieles auch noch offen ist, wie sich in der Zukunft entwickeln wird. Aber konkret in der Logistik sehen wir schon viele Anwendungen vom autonomen Fahren. Also wenn man beispielsweise mal den Hamburger Hafen sich anschaut, was da schon alles ganz dann auch schon konkret sehen kann, dass autonomes Fahren dazu beitragen kann, Effizienz zu steigern, Sicherheit zu steigern, eben, wie Sie es gesagt haben, weniger Fehler zu machen, weniger Unfälle zu haben. Also ja, unterm Strich vieles noch zu tun, vieles noch zu entwickeln, vieles noch auszuprobieren, aber es gibt eben auch schon die ganz konkreten Anwendungsfälle.
Ja, dann müssen wir hier leider schon das Ende finden. Was möchten Sie uns noch mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität?
Ja, bleiben Sie dran an den Themen. Ich freue mich über alle, die da mit einer positiven Einstellung, mit Optimismus rangehen, auch drüber reden. Und ich weiß auch, dass viele Menschen auch Ängste verbinden mit Mobilität der Zukunft, sei es mit dem autonomen Fahren oder anderen Themen. Und da kommt es einfach immer wieder darauf an, dass wir rausgehen und mit den Leuten sprechen und denen sagen, das gibt einfach so viele Möglichkeiten, wo es besser werden kann. Also es lohnt sich wirklich, da dran zu bleiben und alles dafür zu tun, dass wir in Deutschland die Mobilität der Zukunft entwickeln.
Wunderbar, vielen Dank.